Sie hören Domradio, der Sonntag. Deine Hautfarbe spielt absolut keine Rolle. Du wirst nach deinem Charakter beurteilt und nach dem, was du tust und sagst. Ja, schön wär's. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Menschen mit dunklerer Haut, die haben es schwerer bei Job- und Arbeitssuche. Die werden ganz bewusst gemobbt oder unbewusst düpiert. Rassismus ist noch immer Alltag, auch in Deutschland, auch im Jahr 2021. Marius Jung, der kann ein Lied davon singen und hat ein Buch darüber geschrieben. Wer wird denn da gleich schwarz sehen, heißt es. Herzlich willkommen, Herr Jung.
Hallo.
Ja, Ihr leiblicher Vater, mit dem Sie nicht aufgewachsen sind, ist ein schwarzer US-Amerikaner, der als Soldat in Deutschland war. Und Sie selbst sind von klein auf immer wieder auch mit rassistischen Diffamierungen konfrontiert worden. Wie schlimm war das für Sie?
Rassismus ist zu erleben und vor allen Dingen permanent zu erleben, ist natürlich auf jeden Fall doof. Das ist nicht schön. Ich muss natürlich auch durchaus sagen, dass ich viel in der Blase aufgewachsen bin, weil ich bei eher linken Bildungsbürgern in der Familie aufgewachsen bin und so unser Umfeld, da habe ich den viel von dem arglosen, nicht böse gemeinten, wie man so schön sagt, Rassismus miterlebt, den ich viel später erst einschätzen konnte. Und so diesen ganz harten Rassismus habe ich glücklicherweise nicht so viel mitbekommen.
Sie sind nicht nur Buchautor, sondern vor allen Dingen auch Schauspieler und vor allem Comedian. Und Sie bringen Ihre eigenen Rassismuserfahrungen auch mit Humor auf die Bühne. Ein Beispiel?
Mit Humor auf die Bühne, ja. Ich gehe auf die Bühne und sage immer gerne, wenn man so aussieht wie ich, kann man nicht verleugnen, wo man herkommt. Ich komme aus Köln. Weil ich damit die Erwartungshaltung von vielen Menschen, und ich nehme mich da nicht aus, wenn ich jemanden mit einer dunklen Hautfarbe oder mit bestimmten Attributen sehe, direkt draufnehme und den Leuten klar mache, ich bin's, der Marius, und schaut mich an und nicht meine Hautfarbe.
Wie reagieren die Leute dann?
Die Leute lachen, und wenn sie nicht lachen, denke ich, okay, alles klar, dann entweder finden sie es nicht lustig oder haben es nicht verstanden. Wenn sie es nicht verstanden haben, dann habe ich ein bisschen was vor mir, so an Arbeit, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass wir jetzt aus der Corona-Zeit kommen oder in der Corona-Zeit sind. Aufgrund dessen habe ich so viele Bühnenauftritte gar nicht gehabt. Ich mache ja jetzt meine Vorträge zum Thema Respekt. Aber auch da, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, habe ich immer wieder Humor drin, weil ich glaube, das Thema ist viel zu ernst, um es ohne Humor anzugehen. Denn wir brauchen eine Aufsicht auf Dinge, um sie angehen zu können, um die Probleme und die Dissonanzen in der Struktur zu sehen.
Der Mord, den ein Polizist im Frühjahr 2020 an dem Afroamerikaner George Floyd begangen hat, der hat die Black Lives Matter-Bewegung auf die Straßen gebracht und Proteste rund um den Globus, kann man schon sagen, nach sich gezogen. Wie haben Sie das erlebt? War das auch hier in Deutschland so ein bisschen ein Wendepunkt?
Das war auf jeden Fall ein Wendepunkt. Es gab vorher bei sehr vielen Menschen, weil ich mache ja diese Vorträge schon länger und auch während meiner Kabarettveranstaltung gehe ich gerne ins Publikum und spreche mit den Leuten. Und da habe ich einfach immer wieder gemerkt, dass die meisten Menschen davon in Deutschland ausgingen, ja, Rassismus, das ist sowas, was es auf der anderen Seite vom Teich gibt. Ne? In den USA schlimme Sachen mit dem Rassismus, bei uns nicht so. Dadurch, dass es aber jetzt so schockierend und so einem so den Atem genommen hat, diese 8 Minuten Todeskampf, war es plötzlich, dass die Leute gesagt haben, okay, das ist auf jeden Fall ein sehr ernstzunehmendes Problem, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Und das führte dazu, dass uns, die wir dafür kämpfen, für mehr Respekt und für weniger Rassismus, dass wir mehr Gehör gefunden haben. Und so kam es auch für mich zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt ist ein guter Punkt, das auch in einem Buch nochmal ganz ernsthaft und klar darzustellen.
Bei diesen Vorträgen und auch am Rande von komedianischen Auftritten, stellen Sie da Redebedarf bei den Leuten fest? Also wenn Sie dann mit so einem Humor dieses Thema angehen zum Beispiel, merken Sie, das brennt den Leuten irgendwie unter den Nägeln? Auch die wollen darüber reden?
Da gibt es zwei diametral unterschiedliche Typen von Menschen. Die einen sind die, die darüber reden wollen, weil sie auch Klarheit haben wollen, weil sie verunsichert sind. Und Verunsicherung ist ja, und das wird oft falsch verstanden, ist ja was Gutes. Wenn ich etwas habe, was überhaupt nicht funktioniert, so wie es ist. Und wenn Rassismus, zu viel Rassismus, überhaupt wenn Rassismus da ist, Diskriminierung da ist, Unterdrückung da ist, dann funktioniert ja was nicht. Dann ist das die Funktion zwischen den Menschen eben nicht da. Da ist keine Liebe, da ist kein Respekt. Und wenn ich jetzt verunsichert bin, ob meines eigenen Verhaltens ist das was sehr Gutes. Das heißt nämlich, dass ich meinen Status quo in Frage stelle und hinterher was besser machen kann. Diese Menschen wollen reden und andere sind noch an einem anderen Punkt, dass sie es abwehren und sagen, ich habe damit ja eh nichts zu tun, ich bin völlig erhaben darüber, ich habe keine Vorurteile. Und da kann ich ein Geheimnis den Hörern und Hörerinnen hier an den Apparaten sagen, es gibt niemanden auf der Welt, der keine Vorurteile, der keine Ressentiments hat. Wenn wir uns einfach mal überprüfen, irgendwelche kleinen Ressentiments fallen uns sofort ein.
Sie sprechen in Ihrem Buch immer wieder von Menschen of Color. Warum?
Das kommt aus einem Buch, das ich sehr liebe. Evaristo heißt die Frau. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Mädchen, Frau etc. Und in der Übersetzung, muss man jetzt sagen, sie hat das auf Englisch geschrieben, wird eben nicht gesagt People of Color, sondern Menschen of Color. Und ich fand das einfach vom Klang her, auch wenn ich es laut gelesen habe, fand ich das so schön. Und deshalb habe ich es genommen, weil ich glaube, dass BIPOC, ne, sowas, wo die Indigenen und die nicht ganz Schwarzen und das, was ja umfassend ist, dass Menschen einfach stattfinden in der Sprache, was ich ja gut finde, ist aber sehr formal, genauso wie POC, People of Color. Das ist sehr formal und ich liebe schöne Sprache und deswegen habe ich gesagt, das ist doch ein schöner Zwischenstand. Das wird mit Sicherheit nicht der Endstand sein. Der Sprache ist immer im Fluss, das vergessen auch viele Leute.
Mhm. Aber Menschen of Color klingt tatsächlich sehr viel weniger sperrig. Ne? Wenn Sie jemand Schwarzer nennt, finden Sie das doof?
Nee, das ist ein Begriff, den ich selber gerne nutze. Schwarze, Weiße. Die Leute, die dann sagen, ja, du bist ja gar nicht richtig schwarz, da sage ich ja gut, dass du total weiß bist. Es gibt keine schwarzen und auch keine weißen Menschen. Das ist nur eine Pigmentierung, das müssen wir einfach mal klarkriegen. Wir kommen alle aus Afrika, das heißt, wir waren alle ursprünglich schwarz und aufgrund der Ernährung, aufgrund der Klimabedingungen von den Gegenden, wo wir hingezogen sind, hat sich unsere Haut angepasst, das ist alles. Also mehr ist diese Hautfarbe nicht und wenn wir das noch besser in unser Hirn reinkriegen, dann wird es sehr viel schöner unter den Menschen.
Sie unterscheiden in Ihrem Buch ja verschiedene Arten von Rassismus. Einen, der genauso gemeint ist, wie er daherkommt, herabwürdigend, verletzend, menschenverachtend. Und einen, der eher ja so unbedarft ist, der eigentlich gar nicht verletzen will, dann aber doch tut. Haben Sie dafür auch ein Beispiel?
Naja, das sind ganz viele. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben eben über das N-Wort gesprochen, wenn ich von der Bühne gehe und die Leute frage, sag ich mal, ein bisschen auf dem Land, ne, so, und da frage ich die Leute, wie nennen sie nicht weiße Menschen? Und da kommt oft das N-Wort. Und dann sage ich, aber Moment, aber ich habe doch eben gesagt, das ist rassistisch konnotiert, das sollten nicht schwarze Menschen nicht sagen. Und dann kommt dieser Satz, ja, ich meine das ja nicht so. Woraufhin ich einmal zu einer älteren Dame gesagt habe, alles klar, Sie meinen das nicht so. Wissen Sie, wenn wir uns besser kennen, nenne ich Sie nur noch Schlampe. Und dann schaute sie mich ganz schockiert an und dann lächelte sie plötzlich und bis jetzt habe ich es verstanden. Weil es geht nicht darum, wie wir etwas meinen, sondern wenn wir jemanden benennen, hat der Mensch, den wir benennen, die Deutungshoheit für das, was wir sagen. Das ist völlig klar. Und deswegen kann ich doch entscheiden, ob ich es beleidigend finde, Schwarzer oder wie auch immer genannt werden, zu werden. Und das ist der Punkt. Und das ist eine Arglosigkeit, die Dame, mit der ich da gesprochen habe, mit der ich mich nach der Show auch noch unterhalten habe und die sagte, danke, dass Sie mir das gesagt haben. Das ist mir nie aufgefallen, weil da sagte sie wieder das N-Wort, weil das einfach tief in ihr drin war. Den mag ich doch so gern bei uns im Dorf, den, nicht so. Und das sind so Sachen, die haben wir mitgetragen. Ob das Z-Wort ist, die Zigeunersoße, der Mohrenkopf und so weiter. Das sind alles Begriffe, die rassistisch konnotiert sind und eine schlimme Geschichte haben, aber die wir zum Beispiel mit einer Süßigkeit oder mit einer schmackhaften Paprikasoße in Verbindung bringen und aufgrund dessen uns, da wir ja selber nicht betroffen sind, wie zum Beispiel beim Z-Wort, das gar nicht so wahrnehmen. Und das ist der Punkt, wo wir, glaube ich, sehr, sehr gut anpacken können und wo wir sehr gut reingreifen können ins System, weil mit Nazis und Faschisten brauche ich nicht zu reden.
Aber die Fälle wie diese ältere Dame, da sagen Sie, Reden hilft tatsächlich.
Reden hilft, ja. Und das wird jetzt nicht von heute auf morgen. Die Dame ist da jetzt nicht aus dem Theater gelaufen und war geläutert und wusste alles besser. Das ist ja Unsinn. Wir sind auch, wie die Sprache, sind auch wir in einer ständigen Entwicklung. Wir müssen lernen, lernen, lernen. Und das möglichst auch mit Spaß, deswegen auch bitte mit Humor.
Die Sprache spielt eben da tatsächlich eine große Rolle.
Die Sprache spielt natürlich eine sehr große Rolle, denn die ist unser Hauptkommunikationsmittel.
Das N-Wort haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Da sind ja zum Teil wirklich richtig emotional geführte Diskussionen entbrannt, ob zum Beispiel dieses Wort aus Kinderbüchern, die ansonsten richtig gut sind, ne? Jim Knopf, Pippi Langstrumpf, gestrichen und ersetzt werden muss. Haben Sie da eine Haltung zu?
Ich bin da gerade im Prozess. Also ich bin ja extremer Astrid Lindgren-Fan und Astrid Lindgren wurde mal von der Presse als Rassistin bezeichnet, weil sie eben das N-Wort für den Papa ja von Pippi genutzt hat, nicht der N-König. Und heute ist es der Südseekönig, was übrigens inhaltlich überhaupt keinen Unterschied macht. Astrid Lindgren war das absolute Gegenteil einer Rassistin. Ich meine, sie hat 1945, so alt ist dieses Buch Pippi Langstrumpf, hat sie eine Superheldin, ein Mädchen. Also Mädchen hatten damals keine Lobby, Frauen hatten keine Lobby und Superheldinnen gab es nicht. Und ein Punk, eine Superheldin, das heißt, sie war ihrer Zeit um Meilen voraus. So, und da sage ich eben, für mich geht Haltung vor Form.
Stichwort Blackfacing, da hat es speziell in der katholischen Kirche auch Diskussionen darüber gegeben, ob sich jetzt zum Beispiel Sternsinger das Gesicht schwarz anmalen dürfen, sollen oder nicht. Ich erinnere mich jetzt persönlich, dass wir als Kinder alle ganz scharf drauf waren, dass wir der schwarze König sein durften. Also es war wertschätzend, das war was Schönes. Wie stehen Sie dazu?
Also zu Ihrer Aussage gerade, da widerspreche ich Ihnen. Das war nicht wertschätzend, weil es ging nicht um Balthasar, es ging um das Schminken. Das hatte nichts mit Balthasar zu tun, nichts mit der Person, nichts mit seiner Hautfarbe. Seine Hautfarbe war nur ein wunderbares Vehikel natürlich, weil ich darf mich schminken, ist super. So, und das ist aber der Punkt, den wir bei solchen Dingen immer haben müssen. Wir müssen hingehen, was bedeutet das, was ist das? Also was machen wir damit? Und Blackfacing ist ja problematisch in erster Linie dadurch, dass es eine wirklich schlimme Geschichte hat. Und wenn man sich die Minstrel-Shows anschaut, wo Weiße sich schwarz geschminkt haben und Schwarze halt als dumme, sexualisierte, brutale Wesen dargestellt haben, dann ist das was einfach nicht wegzuredendes und deswegen ist es etwas nicht Schönes. Aber ich versuche momentan irgendwie auch mal mehr auf die Bühne zu bringen, Whitefacing.
Ja, auch aus all dem, was wir jetzt gesagt haben, hört man schon, es ist definitiv noch ein weiter Weg hin zu einer wirklich diversen Gesellschaft, wo es wirklich keine Rolle spielt, welche Hautfarbe jemand hat, welches Geschlecht jemand hat. Was wären in Ihren Augen die wichtigsten nächsten Schritte dahin?
Diskurs. Momentan sind wir so an einem merkwürdigen Punkt, dass wir viele Themen besprechen, indem wir sagen, entweder du bist dafür oder dagegen, auf was meine Sicht angeht. So. Und ich glaube, und das ist die Grundthese meines Buches, einmal konstruktiv, wir müssen herausfinden, wie wir miteinander leben wollen und nicht nur, wie es nicht funktioniert, das sehen wir ja. Und wir müssen hingehen und die eigene Fehlbarkeit einräumen. Wenn wir die eigene Fehlbarkeit nicht einräumen, wenn ich einfach sage, was ich sage, ist eh Gesetz, das ist richtig, gibt es keine Gegenmeinung, brauche ich keinen Diskurs eingehen.
Marius Jung sagt das, Comedian, Schauspieler und Autor. Gerade ist sein neues Buch erschienen, Wer wird denn da gleich schwarz sehen? Über deine Vorurteile und meine im Verlag Edelbooks und über einige seiner Beobachtungen und Ideen rund um Rassismus und dessen Abschaffung haben wir jetzt hier gesprochen. Ich bedanke mich für den Besuch.
Vielen Dank.